Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Ja, guten Morgen, liebe Kelsey. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Warum ist das Thema Armut ein Herzensthema für dich?
Tatsächlich ist gar nicht das Thema Armut ein Herzensthema, sondern das Thema soziale Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung sind mein Herzensthema. Und es ist am Ende schlicht und ergreifend mein Herzensthema, einfach weil ich ein sehr, sehr großes Gerechtigkeitsempfinden habe, weil ich selber eben auch erlebt habe, wie krass soziale Ungerechtigkeit sich auf das Leben eines Menschen eben auch auswirkt. Und weil ich halt felsenfest davon überzeugt bin, dass wir halt eben einfach ein gutes Leben für alle brauchen, statt Armut für Millionen.
Ja, sehr gut. Finde ich super. Bin ich auch ganz bei dir. Ich habe dich vor, ich weiß gar nicht, 2 Jahren auf Instagram entdeckt und ich glaube, ich bin dir vor allem deshalb gefolgt, weil du auch Autorin bist und das fand ich vor allem so spannend. Und dann kam dieses Thema soziale Gerechtigkeit, das mich auch brennend interessiert, auch noch dazu. Also genau, also finde ich schon mal total toll, dass du dich dafür einsetzt und ich hoffe, dass dein Buch auch ganz viel bewegt. Und was ich besonders schön fand, weil es bei mir jetzt ähnlich war, dass du dir auch schon mit 14 Jahren vorgenommen hast, später Autorin zu werden, Bücher zu schreiben, in den großen Zeitungen zu schreiben. Ich habe auch in dem Alter nämlich schon angefangen zu schreiben, wurde bei mir auch erst 20 Jahre später, was bis das erste Buch dann tatsächlich veröffentlicht wurde. Ich glaube, das ist fast normal. Ja, und erzähl doch mal, wie du diese lange Zeit durchgehalten hast, immer an deinem Traum festzuhalten und ihn auch umzusetzen.
Am Ende war Aufgeben einfach keine Option. Also das ist quasi die ganze Antwort auf diese Frage.
Ja.
Also tatsächlich, als ich selbst noch Teenie war, als ich sehr jung war, war für mich im Endeffekt Aufgeben keine Option, weil ich tatsächlich die Wahl hatte zwischen, okay, ich boxe mich jetzt durch oder ich ergebe mich jetzt so den Umständen, unter denen ich halt irgendwie lebe und geboren bin. Und am Ende bin ich halt einfach zu stur, glaube ich.
Sehr
um
gut.
mich meinem Schicksal einfach zu ergeben. Und später waren es dann halt vor allen Dingen eben auch einfach die Unmengen an unglaublich solidarischen Menschen in meinem Leben, die mir halt an verschiedensten Stellen die Hand gereicht haben und die Türen geöffnet haben. Und als ich mich dann final 2016 selbstständig gemacht habe, hatte ich auch im Grunde tatsächlich keine andere Wahl, weil ich war frisch schwanger. Ich kam gerade aus einem Arbeitsverhältnis und mit wachsendem Babybauch am Hamburger Arbeitsmarkt hat mir damals sogar der Arbeitsvermittler bei der Bundesagentur für Arbeit gesagt, dass ich quasi unvermittelbar bin, weil der Hamburger Arbeitsmarkt damals halt einfach schon wahnsinnig umkämpft war, gerade auch eben in der Kreativbranche. Und das heißt, am Ende war tatsächlich die einzige Option, alles auf eine Karte zu setzen.
Ja, finde ich super, dass du das gemacht hast und dass das auch von Erfolg gekrönt ist. Also finde ich richtig gut, dass du da dran geblieben bist. Hast du denn, seit du 14 bist, immer wieder mal geschrieben oder durchgängig geschrieben? Und du beschäftigst dich ja auch viel mit Fanfiction. Schreibst du jetzt auch in anderen Genre oder ist Sachbuch so dein Ding, wo du dranbleiben möchtest? So.
Ich schreibe, seit ich lesen kann und lesen kann ich, seitdem ich 4 bin, also
Cool.
oder seitdem ich 4 war.
Ja.
Also ich habe immer geschrieben, mein ganzes
Ja.
Leben lang.
Ja.
Und auch tatsächlich komme ich ursprünglich gar nicht aus dem Sachbuchbereich. Also ursprünglich habe ich tatsächlich ganz klassisch mit Belletristik angefangen. Ich weiß gar nicht, wie viel teilweise unvollständige Geschichten auf meiner Festplatte so liegen. Tatsächlich ergab sich das mit dem Sachbuch dann durch Instagram, als ich
Ja.
angefangen habe, 2019 eben einfach auch über mehr zu schreiben als dieses klassische Tagebuch-Posting, war ich halt relativ schnell in diesem gesellschaftlich-politischen Bereich unterwegs und da lag das Sachbuch dann einfach auch lange näher. Also Sachtexte lagen einfach auch lange näher, weil das ist, womit ich mein Geld verdiene. Also ich
Ja.
arbeite halt eben seit jetzt 8,5 Jahren eben als freiberufliche Journalistin und Texterin und mache da vorwiegend eben Sachtexte, Ratgebertexte, Magazintexte. Und dementsprechend lag das dann halt einfach irgendwie näher. Das Thema gab das halt her. Und ich hätte wohl Lust, auch mal wieder was anderes zu machen, aber erstmal einen Schritt nach dem anderen gerade.
Ja, genau, aber bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn dann mal irgendwann ein Roman von dir erscheint, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, aber diese, also ich habe sogar noch im Keller Disketten mit Manuskripten, die ich irgendwann mal geschrieben habe. Keine Ahnung, ob die überhaupt noch funktionieren. Aber ich glaube, dass die allermeisten Autorinnen und Autoren tatsächlich, bevor sie das erste veröffentlichen, sehr viel schreiben und das eben in irgendeiner Form auch immer auf die aktuellen Bücher einzahlt. Also die wenigsten werden ja über Nacht dann bekannt oder finden einen Verlag. Also an alle da draußen, bleibt dran. Es kann 10, 20 Jahre dauern, kann auch 2 Jahre nur dann brauchen, aber es ist nicht ungewöhnlich, wenn es lange braucht. Ja, und das Thema Geldmangel, sagst du ja, das ist nicht nur, oder Armut ist nicht nur Geldmangel. Was bedeutet Armut für dich und was macht es mit der Gesellschaft, mit uns und warum ist es eben wichtig, dass wir uns alle mit diesem Thema beschäftigen und ja, wie du auch schon ganz richtig sagst, eben Wohlstand für alle und nicht Armut für Millionen. Also was ist das, was Armutsbetroffene eben ja noch schwächt und eben daran hindert, ihr Potenzial zu leben?
Armut ist am Ende fehlende Teilhabe, weil Armut eben nicht nur bedeutet, dass ich im Zweifelsfall friere, weil ich mir die Heizkosten nicht leisten kann, dass ich im Zweifelsfall in der zweiten Monatshälfte hungrig ins Bett gehe, weil es nicht mehr für die drei vollwertigen Mahlzeiten reicht. Armut bedeutet am Ende des Tages eben auch nicht nur als Kind beispielsweise nicht mit auf Klassenfahrt fahren zu können, sondern am Ende des Tages ist Armut sozialer Ausschluss, weil ich nicht mit einfach nicht einfach was mit trinken gehen kann, wenn Freunde irgendwie ausgehen, weil ich nicht zu dem Babykurs gehen kann, für den ich halt irgendwie 30 Euro zahlen muss, weil ich am Ende des Tages im Zweifelsfall ja noch nicht mal im Büro, wenn ich arbeiten gehe, mit ins also mit zum Mittagstisch gehen kann. Am Ende des Tages ist Armut vor allen Dingen eben einfach auch fehlende Teilhabe, weil Armutsbetroffene einfach in ganz, ganz vielen Stellen dieser Gesellschaft nicht stattfinden, weil wir auch viel zu wenig Konsumfreiräume haben, weil viel unseres gesellschaftlichen Lebens, unserer Gemeinschaft am Ende in Kontexten stattfindet, für die man Geld braucht. Und da sind Armutsbetroffene raus. Und das sorgt aber am Ende des Tages auch dafür, dass unsere Gesellschaft immer weiter zerfällt. Also weil einfach viel zu wenig Begegnung stattfindet, weil am Ende des Tages vor allen Dingen die Menschen im öffentlichen Leben stattfinden, die halt über ausreichend Geld verfügen und die am Ende des Tages auch immer nur ihre eigene Lebensrealität vor Augen haben, was ja per se erstmal ganz normal ist. Jeder von uns hat erstmal nur die eigene Nase vor Augen. Aber in dem Moment, in dem ich halt Menschen mit anderen Lebensrealitäten nicht mehr begegnen kann, und ich kann Armutsbetroffenen nicht begegnen, wenn ich selber mich ganz selbstverständlich immer nur in konsumlastigen Räumen aufhalte, zu denen Armutsbetroffene halt irgendwie keinen Zugang haben. Wenn ich diesen Menschen nicht mehr begegne, weiß ich halt im Endeffekt auch nicht, was sie bewegt. Ich weiß nicht, was sie brauchen. Ich baue meine gesamte Entscheidungsfindung, mein gesamtes Weltbild quasi nur auf meine eigene Lebensrealität auf. Und dann fehlt es an Empathie, es fehlt an Verständnis, es fehlt am Ende des Tages eben auch an Kompromissfindung, von der unsere Demokratie halt auch lebt. Das heißt, Armut ist am Ende des Tages auch ein ganz, 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 ganz großer demokratiegefährdender Faktor.
Ja, da hast du absolut recht. Und dieses Unverständnis, also dass wir uns gar nicht mehr begegnen, gar nicht mehr austauschen, das, also von dem du auch schreibst und jetzt erzählst, das habe ich auch in vielen Punkten schon so erlebt. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, also wir haben 5 Kinder, ich hatte mein Studium gerade fertig, nachdem unsere Zwillinge Nummer 3 und 4 anderthalb waren und habe das auch alles irgendwie nebenbei so hingekriegt. Und mein Mann hatte dann extra, als die Zwillinge geboren wurden, den Job gewechselt, weil er vorher wirklich 6 Tage die Woche weg war. Also was heißt tagsüber arbeiten. Und ja, da war es aber so, mein Studium war zu Ende, ich hatte aber noch keinen Job, obwohl ich während des Studiums trotz Kinder auch immer wieder Schreibaufträge angenommen hatte. Und mein Mann hat den Job gewechselt, etwas schlechter verdient. Und einmal war das Geld so wirklich knapp, Elterngeld, alles war dann vorbei. So, ich erinnere mich daran, dass wir dann eine Zeit lang eben diesen, ein Jahr lang diesen Köln-Pass hatten. Obwohl wir, wie gesagt, ne, studiert, beide, Vollzeitjob, mein Mann und so. Da gab es so viele dumme Sprüche. Also angefangen bei der KVB, wo ich dann sagte, ja, wäre es vielleicht günstiger, statt Jobticket dann ein anderes Ticket zu nehmen mit dem Köln-Pass für meinen Mann. Dann sagte die Frau so, ja, also Jobticket und Köln-Pass schließen sich ja aus. So, also so, sie hat überhaupt nicht gesehen, dass Leute, die Vollzeit arbeiten, trotzdem unter eine gewisse Stufe mit 4 Kindern fallen können, wo sie dann relativ bescheiden leben müssen und Anspruch auf diese Leistung haben. Da habe ich auch wirklich Bescheid gesagt, so, dass das gar nicht geht, hat sie sich am Ende auch entschuldigt. Oder dann am Kindergarten gab es dann kostenloses Mittagessen und dann so Sprüche, ja, das hatten wir noch nie hier im Kindergarten. Wir wissen ja gar nicht, wie das geht. So. Und halt so ein Schickimicki-Kindergarten mehr oder weniger. Und wenn dann andere Leute auch da ein bisschen eher haben, das wurde wirklich auch immer so von oben herab, wie du auch in deinem Buch schreibst, die eine Frau mit mehreren Kindern. Oh, jetzt hing es gerade. Ich hoffe, es wurde noch aufgenommen. Dann kam eben auch irgendeine ganz reiche Mutter aus dem Kindergarten, die dann sagte, ja, die soll doch einfach mal aufhören zu rauchen, dann hätte sie auch genug über und so. Also da ist wirklich so viel Unverständnis und ich bin halt froh, dass wir dann ziemlich schnell auch aus dieser Situation wieder raus waren. Und wir hatten ja zum Glück die Gewissheit, dass das auch schnell wieder anders wird. Und dann ging es auch bei mir mit der Arbeit los und allem. Aber da habe ich erstmal verstanden, wie es Menschen geht, die Jahrzehnte so leben. Und noch viel, viel schlechter. Uns ging es ja im Grunde gut. Wir hatten ja gute ein Dach über dem Kopf und alles und die Gewissheit, dass wir immer genug ja, Möglichkeiten haben, irgendwie klarzukommen. Wobei du ja auch sehr richtig schreibst, ne, mit Pflegefällen, Krankheiten etc. kann jeder jederzeit alles verlieren oder in so eine prekäre Situation kommen. Dein Buch finde ich wirklich wichtig, weil wir leider viel auf die Realität der anderen nicht sehen und so mit Selbstverständlichkeiten, egal ob das die viel zu teuren Geschenke zu Kindergeburtstagen sind, bei denen man sich dann gerade mit vielen Familienmitgliedern kaum revanchieren kann, wenn man 10-mal eingeladen ist, etc. Das sind alles so Kleinigkeiten, mit denen wir dazu beitragen können, Armutsbetroffene eben nicht auszuschließen. Was ist in deiner Meinung das Wichtigste, das wir als Gesellschaft sehen von Aufklärung und Solidarität tun können? Also wie können wir das Thema wirklich effektiv bekämpfen, politisch, aber auch als Einzelperson?
Gegen Armut hilft Geld, schlicht und ergreifend. Was wir brauchen, ist tatsächlich einen Konsens darüber, dass wir
Gut,
eine vernünftige
so.
Grundsicherung brauchen,
Ja.
dass wir Löhne brauchen, die tatsächlich Menschen ermöglichen, von ihrem Erwerbseinkommen zu leben. Weil das ist ja am Ende des Tages auch der Punkt. Sehr, sehr viele
Ja.
armutsbetroffene und prekär lebende Menschen sind in Arbeit. Das sind Menschen, die tatsächlich 40, teilweise 50 Stunden die Woche arbeiten gehen, die körperlich sehr schwere Arbeit verrichten, die unsere Büros putzen, die unsere Straßen flicken, die sich irgendwie darum kümmern, dass der Laden am Laufen bleibt. Ne? Das ist so das, was wir während Corona gelernt haben, was als wichtige Arbeitskräfte gilt, was als quasi sichernde Infrastruktur gilt. Und das sind alles, also das sind sehr viele Menschen, die einfach von ihrem Einkommen nicht leben können. Das sind sehr viele Menschen. Wir haben über 800.000 Menschen, die
Ja.
Bürgergeld beziehen, obwohl sie arbeiten, weil ihr Lohn nicht ausreicht, um ihren Lebensunterhalt zu garantieren. Ne, vorwiegend armutsbetroffen sind ja eben beispielsweise auch Alleinerziehende zu einem allergrößten Teil. Menschen oder Familien mit mehr als 3 Kindern sind vorwiegend armutsbetroffen. Migrantisierte Menschen sind vorwiegend armutsbetroffen in unserer Gesellschaft. Das sind alles Menschen, denen könnten wir helfen, wenn wir ihnen einfach ausreichend Geld zur Verfügung stellen. Sei es in einem Mindestlohn, der tatsächlich in irgendeiner Form dem Namen auch gerecht wird.
Ja.
Und da reden wir halt von mindestens 15 Euro die Stunde, statt von den, ich weiß nicht, was es gerade ist, 12,41 € oder irgendwie sowas völlig Krummes. Wir brauchen tatsächlich Bürgergeldsätze, die armutsfest sind. Wir brauchen eine Kindergrundsicherung, die tatsächlich Kinderexistenzen armutsfest absichert. Dafür braucht es nur politischen Konsens, dafür braucht es tatsächlich den Druck aus der Bevölkerung, damit Politik halt auch mal tut, wofür sie da ist. Und das ist halt am Ende das, was wir tun können. Und das fängt schon mit meiner eigenen Wahlentscheidung in der Wahlkabine an, dass ich halt eben nicht Onkel Gerhard aus der CDU wähle, weil er so nett ist, sondern dass ich tatsächlich mich für linksprogressive Kräfte entscheide, die tatsächlich genau diese Dinge halt eben auch umsetzen. Und so einfach ist das.
Ja, was hast du denn, also was glaubst du denn, warum, ja, was glaubst du denn, warum da die Hemmungen so groß sind? Also ich habe oft so das Gefühl, dass gerade Leute, die so gerade genug haben, Angst haben, irgendjemand anderes könnte was geschenkt bekommen oder könnte mehr bekommen. Also was sind denn da die, was hält uns davon ab? Weil Geld genug wird ja ausgegeben. Also es ist ja nicht so, als wenn nicht einiges an Geld auch zum Fenster rausgeschmissen würde. So.
Nee, das ist ja genau das ist ja eben nicht der Fall. Tatsächlich sind ja die Haushalte, die tatsächlich für Armutssicherung verwendet werden könnten, sogar ein relativ kleinerer Teil, beziehungsweise die Ausgaben, gerade die Ausgaben für Sozialsicherung, für Familien, für Kinder. Das sind ja alles Haushalte, an denen rigoros gekürzt wird. Also das ist ja, genau, das ist ja der Punkt. Wir geben das Geld ja eben nicht aus, sondern wir geben das Geld
Ja.
beispielsweise in einem Sondervermögen für die Bundeswehr aus, um davon Panzer zu bauen oder sowas. Und am Ende des Tages ist es
Ja.
ein kapitalistischer Mechanismus, der dahinter steht. Es geht um Statussicherung. Gerade die Menschen, die sehr viel Geld haben, wollen ihr Geld nicht teilen. Gerade die Menschen, die in sehr großem, mit sehr großem Vermögen leben, wollen ihr Geld nicht teilen. Genau deswegen ist beispielsweise seit, ich glaube, der Regierung Kohl, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber seit sehr, 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 sehr langer Zeit die Vermögenssteuer, die sogar in unserer Verfassung steht, im Übrigen, ausgesetzt. Weil Menschen ihren Reichtum
Ja.
nicht teilen wollen. Das ist am Ende des Tages quasi wirklich einfach nur kapitalistisch geprägter Egoismus, der dahinter steckt. Und es
Ja.
ist, da, es hat
Ja, und es
eine
geht ja auch.
Machtdynamik,
Ja.
es hat eine Machtkomponente, es hat tatsächlich was mit Statussicherung zu tun. Gerade die Menschen, die einander am nächsten sind, gegeneinander auszuspielen, also Bürgergeldempfangende auszuspielen gegen Menschen mit sehr geringem Einkommen oder mit gerade so durchschnittlichen Einkommen und da diese Abstiegsangst zu schüren, weil wenn diese Gruppen aufeinander losgehen, können sie sich nicht zusammentun, um tatsächlich beispielsweise die Wiederaktivierung der Vermögenssteuer zu fordern, um beispielsweise eine angemessene Erbschaftssteuer zu fordern, um tatsächlich zu fordern, dass Bundes- und Landes- und Kommunalhaushalte eben Sozialausgaben priorisieren. Und der Witz ist ja, am Ende des Tages hätten ja gerade die, die gerade die größte Angst, Abstiegsangst haben und deswegen sich am ehesten gegen Armutsbetroffene ausspielen lassen, am meisten davon, wenn wir Armut bekämpfen. Weil, wenn du eine Gesellschaft hast, in der
Ja.
Armut tatsächlich nicht einfach hingenommen wird, in der Armut nicht einfach als Status quo akzeptiert wird, dann müssen Arbeitgeber beispielsweise nachziehen und ihre Löhne anpassen. Wenn du Menschen keine Angst mehr damit machen kannst, dass sie in Armut geraten, weil Armut gesellschaftlich einfach nicht mehr akzeptiert wird, dann müssen Arbeitgeber Arbeitsbedingungen und Arbeitsentlohnung derart anpassen, dass Menschen tatsächlich von ihren Jobs auch gut leben könnten und eben nicht mehr Abstiegsangst erleben müssten. Also am Ende des Tages profitieren gerade die Bevölkerungsschichten, die das Gefühl haben, sie sind am ehesten noch davon bedroht, wenn man das Bürgergeld weiter anhebt, profitieren am meisten davon, dass man das Bürgergeld weiter anhebt, weil in dem Moment, in dem ich auch von einem Bürgergeld würdevoll und gut leben kann, muss der Arbeitgeber, muss der Arbeitsmarkt was dafür tun, dass die Leute tatsächlich auch wirklich weiter für ihn arbeiten wollen. So, das ist aber tatsächlich am Ende des Tages genau der Punkt, aus dem gerade so wenig passiert, aus dem man tatsächlich Bürgergeldempfangenden sogar das Geld noch streichen will, weil der Arbeitsmarkt davon profitiert, wenn Leute Angst vor dem Bürgergeld haben. Weil dann kann der Arbeitsmarkt schlechte Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen, und Ausbeutung einfach weiter fortsetzen.
Ja, und es geht ja auch kein bisschen darum, jetzt Menschen nicht ihren Wohlstand zu gönnen oder ja, Spaß zu verderben, Urlaubsreisen zu verbieten, etc. Das finde ich halt auch wichtig, nochmal zu betonen, dass es ja, dass dieses Gegeneinander ausspielen ganz gefährlich ist. Und auch als wohlhabender Mensch wird man hier ja auch nur glücklich sein, wenn es anderen gut geht. Wenn ich hier auf meiner Insel oder hinter meiner Mauer lebe, kann mir das, aber selbst dann kann es mir nicht egal sein.
Also ganz ehrlich, die Leute, um die es mir geht, denen will ich sehr wohl an den Wohlstand. Weil mir geht es nicht am Ende um die Mittelschichtsfamilie, die zwei Autos vor der Tür statt und zwei vor der Tür stehen hat und zweimal im Jahr im Urlaub fährt.
Ja,
Ganz ehrlich, um die geht es mir gar nicht.
ja.
Um die geht es bei der Frage um auch Umverteilung auch überhaupt nicht. Sondern es geht tatsächlich um die Menschen, die jedes Jahr Hunderte von
Ja.
Tausenden von Euros in irgendeiner Form an die Seite schaffen, die ja tatsächlich vermögenssteuerpflichtig wären. Es geht um genau diejenigen, von die hier Minister Buschmann neulich, nee, Minister ist er gar nicht, aber der FDP-Typ Buschmann neulich meinte, ja, das wäre ja viel zu viel Aufwand, da jetzt jedes Gemälde und jedes Wertstück irgendwie schätzen zu lassen für die Vermögenssteuer. Und genau die Menschen geht es mir. Es geht mir darum, genau deren Vermögen umzuverteilen, weil die haben definitiv zu viel Geld. Und das ist halt aber diese klassische Fehlannahme, dass wenn Leute wie ich kommen und von Umverteilung reden, dass
Ja.
die Leute immer glauben, es ginge um die Familie, die Omas Häuschen geerbt hat. Auch um die geht es mir bei der Erbschaftssteuer beispielsweise überhaupt gar nicht. Also A ist das eh Bullshit. immer von Omas Häuschen zu reden, wenn es um Erbschaftssteuer geht, weil es gibt für direkte Angehörige genug Freibeträge und genug Freiräume und Ausnahmen, unter denen die sowieso keine Erbschaftssteuer zahlen. Also, ne, das sind gar nicht die Fälle, die betroffen sind, sondern das wird uns immer nur erzählt, dass es um Omas Häuschen ginge, weil man die Leute damit hervorragend gegeneinander ausspielen kann. Sondern es geht bei der Erbschaftssteuer um die Leute, die Betriebe im Wert von Millionen untereinander vererben, ohne dafür auch nur einen einzigen Cent Erbschaftssteuer zu zahlen. Um die Leute geht es. Und ganz ehrlich, genau den Leuten
Ja,
will ich
das
ans
ist
Portemonnaie.
ungenau. Genau, also du hast am Anfang auch noch mal das Thema Solidarität, gerade auch unter Autorinnen angesprochen. Und du hast ja auf Instagram geschrieben und auch in deinem Buch geschrieben, dass Autorinnen wie Nora Imlau oder Tessa Bücker dich schon sehr früh inspiriert haben, Buch zu schreiben, ermutigt, ein Buch zu schreiben und dir dann auch die passenden Gelegenheiten ja, geboten haben, Kontakte hergestellt haben. Magst du davon etwas erzählen und nochmal, wie du das Thema Solidarität in diesem Bereich empfunden hast und was dir da wichtig ist?
Also tatsächlich hat das weit vor dem Gedanken des Buches schon angefangen. Also Theresa Bücker hat ja ursprünglich mal bei Edition F die Chefredaktion gemacht. Und Theresa war damals, glaube ich, eine der ersten Menschen, die meine Texte, die ich damals auch als Community-Texte bei Edition F eingereicht habe, gelesen und gesagt hat, okay, das ist definitiv mehr wert, als in irgendeinem Community-Bereich zu versauern und sich sehr kontinuierlich dahinter geklemmt hat, dass meine Texte halt auch die entsprechende Reichweite bei Edition F bekommen haben. Diesen Staffelstab hat dann später Mareike Kaiser an der Stelle übernommen, als sie dann die Chefredakteurin bei Edition F war. Das hat mir tatsächlich an der Stelle sehr viele Türen geöffnet, weil die beiden natürlich das entsprechende Netzwerk dahinter hatten und man sich dann auf Social Media vernetzt hat, die beide regelmäßig meine Inhalte geteilt haben. Ne, die Texte, die ich eben bei Edition F geschrieben habe, halt auch entsprechend an vielen Stellen gelesen wurden, wo dann andere Gelegenheiten einfach draus entstanden sind. Und am Ende das Buch kam zustande dadurch, dass Nora Imlau vor 2 Jahren ein Instagram-Posting, eins von denen, die ich auch angepinnt habe bei mir im Profil, kommentiert hat mit den Worten, könntest du bitte endlich ein Buch schreiben, damit ich dich zitieren kann? Und das war tatsächlich so das erste Mal, in dem ich oder zu dem ich auch irgendwie wirklich ernsthaft darüber nachgedacht habe, aus dem, was ich da jetzt seit 5 Jahren auf Instagram mache, wirklich in irgendeiner Form halt eben auch ein Buch zu machen. Und Nora war damals total süß. Die hat sich dann mit mir hingesetzt. Wir haben gezoomt. Wir haben darüber gesprochen, wie könnte so ein Exposé aussehen? Wie könnte die Idee inhaltlich aussehen? Nora hat mir damals Verlagskontakte vermittelt. Und hat damit tatsächlich diesem ganzen Prozess wirklich wahnsinnig weitergeholfen. Also ich habe Riesenschritte gemacht, alleine dadurch, dass sie sich damals mit mir hingesetzt hat und gesagt hat, komm, wir entwickeln das zusammen, du kannst mir das Exposé schicken, ich gucke da drüber, gebe dir Feedback. Das war einfach unglaublich viel wert. Und das hat sich tatsächlich am Ende des Tages, also am Ende des Tages setzt sich dieses Solidaritätsthema da einfach auch fort, weil es dann eben am Ende nicht nur eine Nora oder eine Theresa oder eine Mareike waren, sondern auch andere Frauen an anderen Stellen, beispielsweise Barbara Vorsamer von der Süddeutschen Zeitung, die dann letztes Jahr mich gebeten hat, tatsächlich vielleicht einfach aus meiner Perspektive nochmal so einen Gastbeitrag zum Thema Kindergrundsicherung zu schreiben. Und der dann ja tatsächlich, also neben meinen Beiträgen zu der Elterngelddebatte aus dem Jahr, einfach auch so ein bisschen bundesweite Aufmerksamkeit erregt hat. Also es war ein Beitrag, der mich tatsächlich dann einfach auch bei anderen Leuten noch mal so ein bisschen mit aufs Radar geschoben hat quasi. Und der mir ja am Ende des Tages auch diesen Buchvertrag, den ich ja jetzt dann da habe, auch erst ermöglicht hat, weil dadurch bin ich dann am Ende an die Agentur Brauer geraten. Und meine Agentin Rosi von der Agentur Brauer hat mich dann am Ende des Tages eben auch an den Verlag gebracht. Beziehungsweise ich glaube, die Agentur heißt jetzt Brauer und Kern, wenn ich richtig informiert bin. Da gab es eine Änderung. ja, also am Ende des Tages war das, was ich jetzt habe, oder ist das, wo ich jetzt bin, am Ende nur mit ganz, ganz viel Solidarität möglich gewesen. Und das fängt im Grunde schon an zu dem Zeitpunkt vor 18 Jahren, als meine heutige Schwiegermutter, mich kennengelernt hat und sich eben gedacht hat, okay, das Mädchen können wir nicht im Regen stehen lassen, sondern mich halt eben dann auch unter ihre Fittiche genommen hat. Also da fängt es eben schon an, dass Solidarität am Ende des Tages in meinem Leben einfach auch die wahnsinnig große Rolle darin gespielt hat, dass ich überhaupt heute sein kann, wo ich bin.
Schön, ja. Und ich glaube ja auch, dass es ein Geschenk ist, Solidarität zu empfangen, aber auch solidarisch sein zu können. Das ist was, was uns auch ja, Freude macht, würde ich sagen, habe ich immer wieder in beide Richtungen so empfunden. sehr wichtig auf jeden Fall. Und vor allem können wir ja so, wenn wir andere auch ganz viele Schätze heben, die ja sonst für immer verborgen bleiben würden. Also ist es ja auch für beide ein Gewinn. Bei Autorinnen und Autoren wird das Thema Armut und Geldmangel ja leider sogar oft romantisiert. So nach dem Motto selbst schuld, hättest du ja auch einen seriösen Beruf suchen können. Es gibt jetzt keine Tarife etc. Also die Verhandlungen sind halt sehr individuell und sehr subjektiv, hängen eben auch von den Verkäufen, von der Bekanntheit etc. ab. Wie siehst du dieses Thema Geld in der Buchwelt?
Am Ende des Tages ist der Buchbetrieb ein unfassbar elitärer, klassistischer Haufen. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen muss, aber am Ende des Tages können sich nur die Menschen wirklich leisten, Bücher zu machen, die sowieso das entsprechende finanzielle und soziale Kapital mitbringen. Dass Menschen wie ich ein Buch machen können, ist der absolute Ausnahmefall. Und am Ende des Tages konnte auch ich mir dieses Buch nur bedingt leisten. Also, weil in der Zeit, in der ich das Buch geschrieben habe, habe ich nicht gearbeitet und da habe keine Honorarjobs angenommen in der Zeit. Und das holt mich ja im Endeffekt dann jetzt zur Jahresmitte, zum Ende des Jahres einfach ja auch dadurch wieder ein, dass das halt einfach Geld ist, was mir dann jetzt langsam fehlt, weil ich meine Rücklagen in der Zeit aufbrauchen musste. Und Verlagsvorschüsse sind schon schön und gut. Ich habe zum Beispiel auch einen super fairen Vorschuss gekriegt. Also daran liegt es nicht, sondern es liegt halt einfach daran, dass am Ende des Tages dieser ganze Buchbetrieb wirklich sowas von dermaßen auf Kante genäht ist und dass die AutorInnen am Ende diejenigen sind, die halt am ehesten dabei verlieren. Und das führt im Endeffekt ja auch dazu, dass vor allen Dingen die Menschen Bücher machen können, die halt von vornherein ausreichend finanzielles Kapital mitbringen, dass sie sich das eben beispielsweise dann auch leisten können, zu sagen, okay, ich arbeite 2 Jahre lang an einer Buchidee, ohne einen einzigen Cent dafür zu sehen. Oder, ne, alleine auch schon diese Art und Weise, in der Vorschüsse halt ja aufgesplittet werden. Also realitätsnah, da müssen wir uns an der Stelle so ehrlich machen, realitätsnah ist das nicht. Es ist nicht zu erwarten, dass Menschen einen
Nee.
Vorschuss kriegen, den sie dann aber auch nur in 2 oder in 3 Raten kriegen, sodass sie halt quasi in der Zeit, in der sie aktiv schreiben, wirklich nur von dem absoluten, also ja, von maximal einem Drittel des Vorschusses leben müssen. So. Ne? Und ich habe da sehr viel Glück gehabt. Ich habe da einen Verlag gefunden, der da unglaublich solidarisch mit umgegangen ist, der da auch mir als Debütautorin einen sehr fairen Vorschuss gezahlt hat, die da sehr bemüht hinter waren, dass es mir gut geht in der Zeit, in der ich schreibe. Aber ich weiß das eben auch von Kolleginnen, dass das teilweise auch völlig anders läuft. Und das führt am Ende dazu, dass wir tatsächlich doch wieder nur die Stimmen hören, die das Kapital mitbringen, gehört zu werden. Und dass wir dann teilweise, also dass da teilweise auch Bücher auf den Bestsellerlisten stehen, die Lebensrealitäten beschreiben, von denen die Autorinnen an der Stelle überhaupt gar keine Ahnung haben und dann, denen du das leider auch anmerkst, dass sie da über etwas schreiben, was sie nicht kennen. Und dass sie offensichtlich ihre Recherche auch nicht ordentlich gemacht haben. Und wenn du dich dann damit befasst, wo diese Person dann herkommt, stellst du fest, ja, das ist wieder eins dieser Buchmarkt-Wunderkinder, die halt eben aus einem superreichen Elternhaus kommt. Und dann wunderst du dich halt dann plötzlich schon doch wieder nicht mehr, weil am Ende sind es genau die Leute, die halt einen Großteil der Bücher auf dem Buchmarkt machen können.
Ja, und vor allem, was du auch richtig sagst, also entweder muss man eben nebenher noch andere Aufträge bearbeiten, was der Qualität des Buches aber leider dann abträglich ist, oder diese Zeit freischaufeln, was aber nur geht, wenn man irgendwie seine Rücklagen aufbraucht oder seinen Vorschuss, den man ja auch noch versteuern muss und KSK etc., von dem ja gar nicht so viel überbleibt, dass man sich das dann eben sehr genau einteilen muss. Und dazu kommt ja dann auch noch ja, die riesige Menge an Arbeit, die wir kostenlos machen, wie Internet, Content, Social Media etc. Das ist ja, also du machst ja richtig viel, das ist ja richtig Arbeit. Und das ja, ist ja bei irgendeinem Punkt auch nicht mehr, steht auch in keiner Relation mehr.
Und der Witz ist ja an der Geschichte, wenn wir uns das ja mal wirklich angucken, am Ende versickert ja ein Großteil dieses Geldes, das so ein Buch kostet und da ein Buch dann ja auch wieder einbringt, im Markt. Also es ist ja, wenn wir jetzt hier nicht wirklich von einem riesigen Verlagen reden, sondern ne, so Verlagen wie meinem beispielsweise, also auch die verdienen sich da ja wirklich keine goldene Nase dran. Das ist ja, ne, also Meine Worte eben waren sehr scharf, aber das ist an der Stelle einfach auch nochmal ganz klar zu sagen, auch der Verlag verdient ja im Zweifelsfall nicht, sich nicht die goldene Nase, sondern da versickert so
Ja.
viel Geld an verschiedenen Stellen, ob das die Papierpreise sind, ob das tatsächlich das ist, was dann irgendwelche Großhändler wie Amazon sich dabei einstecken. Ne, die sind da ja einfach auch, also es ist ein riesiges Konstrukt aus wirklich absolut üblen kapitalistischen Mechanismen, das da drückt. Und der Witz ist ja, dass viele es ja tatsächlich dann auch also auf Endkundenseite dann ja auch gar nicht einsehen, irgendwie mehr Geld für Bücher beispielsweise auszugeben. Also auch die, die es können, so, ne? Ich bin ja zum Beispiel großer Fan von Stadtbibliotheken, weil das einfach einer der Orte, nach wie vor der Orte ist, die also vollkommen konsumfrei sind, wo du bis auf den Beitrag für die Jahreskarte halt wirklich kein Geld dafür ausgeben musst, um Literatur oder andere Medien in irgendeiner Form zu konsumieren. Aber die Menschen, die das Geld halt haben, die könnten sich das halt eben auch leisten, für mein Buch nicht nur 16 € sondern im Zweifelsfall auch 24 € auszugeben. Tun sie aber nicht, weil alle der Meinung sind, ach, so ein bisschen schreiben, das könnte ich ja schon auch. Und deswegen ist das, was wir tun, für die Leute dann plötzlich weniger wert. Aber ganz im Ernst, als wir während Corona, während der Lockdowns alle zu Hause gesessen haben, was haben wir denn gemacht?
Ja.
Wir haben gelesen, wir haben Filme geschaut, wir haben Serien geschaut, wir haben Musik gehört. Das sind alles Sachen, die wir nur tun konnten, weil es Menschen wie uns gibt, die schreiben, die drehen, die komponieren und dafür ja durch die Branche hinweg wahnsinnig schlecht bezahlt werden. Und das ist, glaube ich, was man da vielleicht tatsächlich
Ja.
auch einfach auf
Ja.
Endkundinnenseite dann nochmal sich irgendwie vor Augen führen muss, dass ein Großteil dessen, womit wir unsere Freizeit füllen, am Ende des Tages nur möglich ist, weil da Menschen sind, die sich für sehr, sehr schlechte Konditionen im Grunde ein Stück weit selbst ausbeuten.
Mir fällt in dem Zusammenhang noch ein Artikel des Momox ein, der mal in der Zeit sinngemäß zitiert wurde. Ich weiß gar nicht, was mit meinen ganzen Millionen anfangen kann. Wüsste ich jetzt schon. Zum Beispiel die AutorInnen gerecht beteiligen, weil das ist ja auch so wieder ein System, in dem viele Bücher verkauft werden, aber letztendlich nichts davon bei den Autoren und AutorInnen ankommt. Und ich finde, da müsste wirklich auch politisch was passieren oder auch im Bewusstsein der Leute. Also natürlich kaufe ich auch gebrauchte Bücher, wobei ich mich bemühe, es möglichst selten zu tun, weil ich eben auch die Autoren und Autorinnen unterstützen möchte. Aber das sind alles so Systemfehler, wo überhaupt nicht gesehen wird, ja, wer am Ende die Bücher schreibt, produziert, auch die, also die gehen da ja quasi auch leer aus beim zweiten oder dritten Mal bei der Verwertung.
Ganz ehrlich, der Second-Hand-Markt für Bücher ist für mich ein Markt, den es nicht geben müsste. Das ist unnötiger Konsum. Weil am Ende des Tages, also für Menschen, die natürlich, für armutsbetroffene Menschen, für Menschen mit sehr wenig Geld, ist das natürlich eine gute Gelegenheit, eben auch tatsächlich quasi an Literatur teilhaben zu können. Aber wir haben ja ein System, das genau das bietet für gar kein bis sehr wenig Geld, und das sind Bibliotheken. Und das ist halt der Punkt, wo ich halt ehrlicherweise tatsächlich auch
Ja.
kommunale Strukturen viel, viel mehr in der Verantwortung sehe, Stadtbibliotheken, ausreichend ausgestattete Bibliotheken vorzuhalten, Bibliotheken verkehrstechnisch gut anzubinden, sodass Menschen, die tatsächlich eben sagen, okay, ich kann mir neue Bücher nicht leisten, Anbindung haben, an diese Teilhabe an Literatur haben, an Medienbildung haben, und Menschen, die jetzt halt vielleicht eben auch sagen, okay, ich möchte Bücher nicht neu kaufen wegen des Nachhaltigkeitsgedankens, auch die könnten in die Bibliothek gehen. Also, das ist halt so das, wo ich sage,
Ja.
ne, da ist, also, das ist so ein Segment, wo Secondhand am Ende des Tages vor allen Dingen eben irgendwie einfach auch zu Ersatzkonsum wird, den es nicht bräuchte. Und das halt auch irgendwo so diesen Gedanken von Nachhaltigkeit ja ad absurdum führt. Weil ganz im Ernst, wenn ich mir überlege, dann kaufe ich bei Momox da die Kiste voller Bücher, die dann eingepackt wird, die dann in ein Fahrzeug geladen wird, die dann quer durch die Republik geschifft wird, dafür, dass am Ende die Bücher dann bei mir im Regal stehen und wieder genauso einstauben. Also dann könnte man doch halt eben lieber sagen,
Ja.
okay, wer Bücher übrig hat und die pfleglich behandelt sind, die werden an Bibliotheken gespendet, die kann man in Bücherschränke stellen. Und wer tatsächlich Bücher sich nicht neu leisten kann, bräuchte halt einen vernünftigen Zugang zu Stadtbibliotheken. Und das ist halt da muss Politik dann ran. Wenn ich an unsere Stadtbibliothek hier vor Ort zum Beispiel denke, die die Öffnungszeiten mittlerweile massivst eingekürzt hat wegen Personalmangel und dem fehlenden Willen, das vernünftig zu finanzieren. Und wenn ich dann noch darüber nachdenke, dass tatsächlich auch der Bestand einfach überhaupt nicht aktuell ist und viele Sachen, die ich zum Beispiel gerne lesen würde, einfach nicht da sind, auch aus dem Sachbuchbereich und beispielsweise eben aber auch tatsächlich quasi das Wunschbuch, wo man Anschaffungsvorschläge machen konnte, eben einfach mittlerweile auch abgeschafft worden ist. Also da könnte Politik nachsteuern, könnte tatsächlich quasi was für die Umwelt tun, könnte was für die soziale Gerechtigkeit tun und im Bibliotheksbestand würden Autorinnen ja immerhin dann über die VG Wort beteiligt werden, statt wie im Second-Hand-Markt völlig leer auszugehen.
Genau, ja, das ist auch eine Riesenungerechtigkeit, finde ich. Und den meisten, also klar, es ist natürlich das Hardcover-Buch, den Bestseller dann für 3 € statt für 20 zu kaufen. Aber oft machen das ja eben auch Leute, die sich das leisten könnten. Also vielleicht könnte man ja auch andere Modelle finden, dass zum Beispiel Mumox dann pro Verkauf so und so viel Cent an den Autor, die Autorin spendet oder was auch immer. Also ich meine, Möglichkeiten gäbe es ja.
Nee, wir haben ja
Aber
die
was heißt
Ver wir
spendet,
haben wir haben ja
achtet
die
es,
VG
ja.
Wort. Ich verstehe überhaupt nicht, warum solche
Ja.
Plattformen wie Momox nicht in den Verwertungsvertrag mit eingeschlossen sind. Ich verstehe das nicht. Das ist ein politisches, also das ist
Stimmt,
quasi
ja.
so ein politisches Oversight. Also da hat Politik sich einfach nach wie vor nicht mit den aktuellen Möglichkeiten des Marktes beschäftigt. Da fehlt es an gesetzlicher Regulierung an der Stelle.
Ja, genau, das sehe ich genauso und das ist auch einfach gut, wenn dieses Thema überhaupt mal bedacht wird. Das wird immer so als ja fast gottgegeben hingenommen, dass der Markt halt so funktioniert und das muss er ja nicht. Das können wir ja ändern.
Und da ist es halt wieder, da merkst du dann, dass eben aber tatsächlich auch sehr
Ja,
viele
jetzt
Leute
sind wir.
wenig Ahnung von dem haben, wie das funktioniert. Weil Leute gehen ja davon aus, dass wenn du ein Buch schreibst, dass du automatisch sehr gut davon leben könntest. Ne, das ist ja so ein Missverständnis, das eben beispielsweise dadurch entsteht, dass vor allen Dingen Menschen, die eh schon genug Geld haben, Bücher machen. Und wenn den Leuten klar wäre, dass wir ja oft nur mit einem Cent bis geringen Eurobetrag Buch beteiligt werden und dass wir beispielsweise dann an Second-Hand-Büchern gar nicht mehr beteiligt werden. Wenn den Leuten das klar wäre, dann wäre da wahrscheinlich auch viel mehr gesellschaftlich-demokratischer Wille, Politik zu einer Regulierung oder zu einer Nachjustierung zu zwingen, als das aktuell der Fall ist. Also, weil ich weiß,
Ja.
mich gucken sie immer wieder mit großen Augen an, wenn ich Leuten erkläre, dass ich nichts davon habe, wenn sie mein Buch jetzt dann Second-Hand kaufen, weil ich dann gar nicht beteiligt werde.
Ja, das stimmt. Die meisten wissen einfach gar nicht, wie der Buchmarkt funktioniert. Das kann man Leuten auch nicht zum Vorwurf machen, aber es ist gut, darüber aufklären. Das ist ja auch diese Falle, finde ich, an diesen kreativen Berufen. Wie gesagt, ich liebe es, Autorin zu sein und würde das jetzt auch gar nicht ändern wollen. Aber es ist schon so, dass ja oft so erwartet wird, dass quasi die Selbstverwirklichung, diesen Begriff, den mag ich in diesem Zusammenhang eigentlich gar nicht, aber so dieses, dass das ja quasi schon Lohn genug ist. So. Da
Ja.
könnte man sich ja freuen, dass man Bücher schreiben darf, die veröffentlicht werden. Und das ist ja ein Job wie jeder andere eben auch.
Eben.
Genau. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen, du hast ja geschrieben, dass du dein Buch innerhalb von 4 Monaten geschrieben hast, was ich schon sehr, sehr sportlich finde. Ich meine, da wird natürlich jahrelang Recherche, Gedanken zu dem Thema etc. mit eingeflossen. Du hast ja jetzt nicht am Tag 1 von 4 Monaten angefangen, das Exposé zu schreiben. Aber magst du mal teilen, wie du da vorgegangen bist? Hattest du dann ein bestimmtes Seitenpensum pro Tag oder wie viele Stunden am Schreibtisch gesessen? Wie hast du das strukturiert?
Gar nicht. Also
Okay.
ganz ehrlich, das so absurd das klingen mag, aber das war wirklich nicht wahnsinnig organisiert, was ich da gemacht habe. Tatsächlich gar nicht. Also ich meine, was man ja immer einfach auch wissen muss, ich arbeite seit 5 Jahren zu diesem Thema. Seit 5 Jahren bin ich tagtäglich mit diesem Thema zugange. Ich bin seit 5 Jahren kläre ich zu dem Thema auf, befasse mich mit politischen Willensbildungsprozessen, ich befasse mich mit den Zahlen, ich befasse mich mit den Lebensrealitäten dahinter. Ne? Ich habe eine ganze Instagram-Bibliothek voll mit Texten zu dem Thema. Also ich habe tatsächlich nicht erst am 1. Januar angefangen, ne, die Grundarbeit, die ist halt schon wirklich wesentlich älter als das. Aber ich habe halt tatsächlich, also ich habe den Vertrag kurz vor Weihnachten irgendwann unterschrieben, und bin dann dementsprechend Anfang Januar gestartet und habe das Buch Ende März abgegeben. Und es waren also tatsächlich sogar nur 3 Monate. so realistisch betrachtet. Ich hatte da, also es gab tatsächlich quasi, also es gab zwischendurch den Versuch, das für mich in irgendeiner Form zu strukturieren. Also ich habe mir natürlich ausgerechnet, okay, wie viele Seiten pro Tag müsste ich schaffen, um dann quasi zur Deadline hin auf mein Seitenpensum zu kommen. Aber das ist ja im Endeffekt auch nur Makulatur, sowas zu machen, weil am Ende des Tages geht es ja nicht darum, die 240 Seiten voll zu kriegen, sondern es geht ja darum, am Ende des Tages also den Sachverhalt in seinen Facetten und in seiner Vollständigkeit so darzustellen, dass er für andere Menschen nachvollziehbar ist. Das heißt, am Ende des Tages kann man das natürlich machen, sich dann irgendwie die Seitenzahl auszurechnen, die man pro Tag schreiben muss. Aber das nützt einem ja nur so lange was, wie man halt auch weiß, dass man innerhalb dieser Seitenzahl das transportiert kriegt, was man sagen will. Und bei mir hat das alleine deshalb schon nicht funktioniert, weil es dann einfach auch Tage gab, da habe ich gar nicht geschrieben, weil ich halt einfach leer geschrieben war und weil ich merkte, okay, jetzt muss mein Kopf gerade erstmal sortieren und strukturieren und das Wissen, das da ist, erstmal nochmal wieder ausgraben und mit Sachen, die ich gerade erst gelesen habe, nochmal neu connecten. Und das sind dann alles so Prozesse, die dann ja irgendwie einfach erstmal nur im Kopf stattfinden und da gab es dann Tage, an denen habe ich gar nicht geschrieben. Also so in der Grundstruktur war es tatsächlich so, dass ich meistens vormittags gelesen und nachgedacht habe, Sachen auf meine Flipchart gescribbelt habe, mal riesige Mindmaps gemalt habe auf meiner Flipchart, um meinem Gehirn beim Denken zu helfen. Und dann meistens nachmittags irgendwann tatsächlich im Arbeitszimmer verschwunden bin oder mir den Laptop aufs Sofa geholt habe, je nachdem, wie hier auch die Betreuungssituation war. Und dann halt angefangen habe zu schreiben. So. So, wobei es halt tatsächlich auch so war, dass der erste Monat vor allen Dingen ganz, ganz viel Konzeption war. Also da habe ich relativ wenig sogar geschrieben, weil ich halt vor allen Dingen irgendwie erstmal strukturieren und konzeptionieren musste, wie genau soll dieses Buch am Ende eigentlich aussehen. Was will ich sagen? Was will ich vielleicht lieber auch nicht erzählen? Was passt jetzt in diese ja doch sehr begrenzte Seitenzahl von 240 Seiten rein? Was ist dann im Zweifelsfall Material, was irgendwie anders nochmal zur Verwendung kommen muss? Und dann ging eigentlich der Schreibprozess erst so richtig los. Und ich habe dann, also es gab dann Tage, da habe ich nur 6 Seiten geschrieben. Es gab Tage, da habe ich 34 Seiten geschrieben. Also
Krass.
ich habe da leider wirklich nicht so das Geheimrezept dafür, wie man das in irgendeiner Form in einem strukturierten, kontinuierlichen Prozess macht.
Ja, aber das ist ja auch eine sehr kurze Zeitspanne gewesen, wenn du Ende letzten Jahres den Vertrag bekommen hast und dann dieses Jahr schon den Erscheinungstermin. Das ist ja ungewöhnlich schnell, ne?
Ja, wir hatten es ein bisschen eilig. Also einfach, weil das Thema ja so wahnsinnig aktuell ist. Also das war tatsächlich einfach,
Ja.
das war, also es gab ja die Idee und ne, Grundmaterial, mit dem ich arbeiten konnte, war ja vorher schon da. Dementsprechend war es für mich tatsächlich an der Stelle auch wirklich einfach realistisch darstellbar zu sagen, okay, wir machen das jetzt sehr zügig. Aber gerade eben, weil wir ja auch nächstes Jahr Bundestagswahlen haben beispielsweise, war halt sowohl für den Verlag als auch mich klar, dass wir dieses Buch eben nicht ewig schieben können, sondern dass das jetzt raus muss, weil wir jetzt uns ganz aktiv eben damit auseinandersetzen müssen, was Armut mit unserer Gesellschaft eigentlich macht. Und dementsprechend war das ein bisschen sportlich, ja.
Ja, das kenne ich nochmal anders. Oder dauert das ja auch mal 1, 2 Jahre oder auch 3, bis so ein Buch auf den Markt kommt. Gut, bei Sachbüchern ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber das heißt, du hattest bei Vertragsunterzeichnung noch keine lange Leseprobe, sondern das habt ihr dann danach alles zusammen
Doch, doch,
gemacht.
ich hab ein Exposé mit 30 Seiten Le oder 25 Seiten Leseprobe, glaube ich.
Okay,
Irgendwas dazwischen
ja.
hab ich eingereicht. Fun Fact von der Leseprobe ist quasi nichts im Buch gelandet. Also das ist, glaube ich, auch so.
Okay.
Und das ist aber zum Beispiel etwas, das höre ich halt von ganz vielen, gerade auch von Sachbuchautorinnen immer wieder, dass man diese Leseprobe zwar macht, aber ob das Material am Ende tatsächlich im finalen Manuskript landet oder nicht, das ist meistens noch ein völlig anderes Paar Schuhe.
Ja. Ja, ich kenne das im Romanbereich so, dass man gerade beim Debütroman ja den ganzen Roman schon abliefern muss, sogar schon bei der Agenturbewerbung in der Regel. Und das ist ja noch mal ja, nochmal was ganz anderes. Sachbücher sind ja meistens tagesaktueller und da wollen die Verlage oft auch noch mehr Mitsprache haben als bei Romanen, also auch was die Entstehung angeht.
Und das ist halt so ein bisschen der Witz, weil egal ob im Sachbuch oder in der Belletristik, egal mit welcher Kollegin ich mich unterhalte, wir alle sagen quasi übereinstimmend, wir schreiben eigentlich erst fertig, wenn wir dafür bezahlt werden. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe eine Kollegin in der Belletristik, die hat jetzt 3 Bücher veröffentlicht, die nächsten beiden sind wohl in Planung und quasi schon eingekauft. Also, die hat vorher schon veröffentlicht, aber jetzt gerade jüngste drei, eine Trilogie veröffentlicht. Die sagt, sie hat noch, also sie hat eigentlich noch nie ein vollständiges Manuskript irgendwo eingereicht. Also einfach weil, also das ist das, was du vorhin sagtest, es ist ein Job. Es ist ein Job wie jeder andere auch. Und in keinem anderen Job würden wir von den
Ja.
Leuten erwarten, dass sie das fertige Werkstück schon abgeben, bevor sie wissen, dass sie dafür bezahlt werden. Und warum wir Autorinnen uns das immer wieder antun, ist mir
Ja.
ehrlicherweise ein Rätsel.
Ja, beim ersten Buch ist es tatsächlich in der Regel so. Also wirklich, gerade bei Romanen geht es fast gar nicht anders. Die verlangen wirklich das ganze Manuskript in der Regel. Also ich habe lange auch in einer Literaturagentur gearbeitet. Wenn es nicht das ganze Manuskript gab, außer es war jetzt ein mega, mega krasses, tolles Buch und ganz besonders, aber in der Regel wurde nichts angenommen, wo nicht das Manuskript auch schon fertig war. Das erste. Einfach um, damit der Autor, die Autorin sich beweisen konnte, dass sie das Ding ganz Ende geschrieben hat, dass sie das wirklich schafft, weil viele können 30 tolle Seiten Leseprobe schreiben, aber schaffen es nicht, 300 Seiten zu schreiben. Ich kann diese Ängste oder Bedenken auch verstehen, aber es bedeutet, wie du schon sagst, dass man das nur machen kann, wenn man die Zeit hat oder das irgendwie dann abends, nachts, keine Ahnung, macht und das wirklich so ein großer Traum ist, dass man da unbedingt dranbleiben will. Im Romanbereich ist es ja oft auch so, dass das so, ja, wie wir vorhin gerade schon hatten, auch so ein romantisches Thema ist und jemand eben statt einem Hobby nachzugehen, dann in der Freizeit eben sein Buch schreibt und das erste dann komplett abgibt. Aber das ist ja wirklich etwas, was man nur machen, wenn man sich das eben auch leisten kann, die Zeit und das Geld hat. Das stimmt, ne?
Und da bin ich zum Beispiel ganz klare Verfechterin davon, dass es halt wirklich dringend Zeit wird, dass wir AutorInnen uns an, also uns organisieren. Also, weil ich meine, ne, du sagtest vorhin
Ja.
selber, es gibt in der Branche keine Tarifverträge und nichts. Warum denn eigentlich nicht? Weil wir haben eine Gewerkschaft, in der du als Autorin Mitglied werden kannst. Also, warum, das ist das, wo ich halt ganz klar sage, da braucht
Ja.
es definitiv mehr Organisation. Wir AutorInnen müssen solidarischer auch miteinander werden und müssen uns beispielsweise eben in der Gewerkschaft organisieren, um durchzusetzen, dass es beispielsweise nicht sein kann, dass Verlage am Ende ganze Manuskripte eingereicht bekommen. Oder vorgelegt bekommen durch Agenturen, wo wir ja im Zweifelsfall auch im Nachgang nicht kontrollieren können, was passiert denn mit den Ideen, wenn unser Manuskript nicht eingereicht, nicht angenommen wird.
Ja.
Also, das ist ja eben die andere Frage dahinter. Warum wird von, also warum nehmen wir als Branche hin, dass wir ganze Werkstücke einreichen, ohne zu wissen, ob wir dafür bezahlt werden, wenn wir dann noch nicht mal, gerade auch jetzt im Zeitalter von KI beispielsweise, garantieren können, dass unsere Idee tatsächlich am Ende auch unsere bleibt? Und deswegen bin ich großer Fan
Ja.
von Gewerkschaften an der Stelle. Ich kann da nur Werbung für machen. Werdet Mitglied in der Gewerkschaft. Ja, es kostet ein bisschen Geld, aber das ist auch nicht wahr, auch nicht die Welt. Und wir können damit aber beispielsweise dann solche Sachen wie ein Basishonorar durchsetzen, was zum Beispiel nämlich auch kaum jemand in der Branche weiß, wenn man nicht sowieso quasi gewerkschaftsnah ist. Das ist ja beispielsweise für Lesungen von der Gewerkschaft, von der Verdi, nämlich tatsächlich die, also einen Beschluss gibt, der 500 € Basishonorar vorsieht für Lesungen. Na, also wo ich weiß, ganz viele KollegInnen
Ja.
erzählen mir halt, dass sie für ihre Lesung quasi gar kein Geld bekommen. Na, dass du halt quasi, dass die, dass man immer mit, das ist doch auch Werbung für dich bezahlt wird quasi. Aber es gibt einen Beschluss einer Gewerkschaft für ein
Power.
Basishonorar. Und wir haben einen Anspruch darauf, uns dieses Basishonorar zahlen zu lassen, weil auch so eine Lesung einfach wahnsinnig viel Arbeit ist. Und das ist aber tatsächlich was, das wissen selbst die
Ja.
meisten AutorInnen selber nicht, weil man eben tatsächlich so selten organisiert ist und so selten solidarisch eben auch miteinander teilt, was man eigentlich an welcher Stelle wie verdient.
Ja, das habe ich zum Glück jetzt durch dieses Delia, diesen Verein Delia, in dem ich drin bin, dem eben auch ja, so gut 100, 200, nee, 200 Autorinnen mittlerweile sind. Da tauschen wir uns sehr über sowas aus und das stärkt wirklich uns als Autoren, Autorinnen auch den Rücken. Also gerade seit es eben normal ist, diese eine Zeit lang waren es 300, jetzt 500 für eine Lesung zu verlangen, können wir uns halt auch immer darauf beziehen und den Veranstaltern sagen, ja, aber das ist nun mal das, was es für eine Lesung geben sollte. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass es auch weniger Diskussionen gibt. Aber ich kenne eben auch noch die Zeiten, wo es dann heißt, ja, ist doch Werbung, dann können Sie doch am Ende den Hut rumgehen lassen. Also das hatte ich tatsächlich mal bei einer Lesung, würde ich nie wieder machen. Wir haben zu zweit gelesen und es war ein renommierter Veranstalter und er hat gesagt, nee, er bezahlt nicht, aber am Ende kann man halt den Hut rumgehen lassen. Und das hat dann, und es waren wirklich Leute, gut besucht, auch Leute da, und die Kosten haben nachher gereicht, damit man, also das, was wir dann im Hut hatten, hat nachher gereicht, um die Benzinkosten für meine Kollegin zu bezahlen, die von weiter her kam. Also das, ja, und die Leute macht sich das gar nicht bewusst. Ich glaube, die haben das noch nicht mal mit böser Absicht irgendwie, die Gäste, die dann ihre 2 Euro reingetan haben, auch ordentlich Bücher gekauft, aber die machen sich das überhaupt nicht bewusst, was es bedeutet, dass es eben auch ein Job ist. Und von insofern ist es auf jeden Fall gut, dass wir darüber sprechen, dass wir uns auch austauschen und eben auch, also das würde ich natürlich jetzt nicht in so einem Rahmen hier öffentlich machen und leider, oder was heißt leider, aber man muss sich natürlich sehr gut überlegen, mit wem man jetzt was bespricht. Aber allein, dass wir über unsere Honorare reden, ist wichtig, weil ja jeder davon ausgeht, ja, oder also wir können ja nicht verhandeln, wenn wir einfach nicht wissen, was normal ist
Genau das halt
oder
eben.
was andere bekommen, was üblich ist. Ja. Genau. Ja, also viel zu tun, aber trotzdem möchte ich jetzt auch niemandem die Freude am Schreiben nehmen. Und wer da draußen denkt, er würde gerne ein Buch schreiben, bitte jetzt nicht davon abhalten lassen, nur weil da auch ganz praktische Probleme auf einen zukommen als Autorin oder Autor. Aber wie war das denn? Also du hast auf jeden Fall auch Autorinnen und Autoren beim Schreiben unterstützt. Machst du das immer noch?
Es gibt meine Steady-Community, in der wir uns zum einen zweimal die Woche zum Coworking treffen, wo mittlerweile tatsächlich relativ viele Schreibende unterwegs sind.
Ah,
Und zum anderen gibt es halt eben
cool.
innerhalb der Steady-Community auch ein Paket, das ist das Mini-Mentoring. Da biete ich halt zwei Termine im Monat an, wo wir uns für 20 bis 40 Minuten, je nachdem, wie groß das Anliegen ist, zusammen hinsetzen und tatsächlich entweder brainstormen wir zusammen oder ich feedbacke so ein bisschen. Es geht oft auch tatsächlich um so Prozessfragen wie, wie kann ich das Schreiben strukturieren? Wie kann ich meine Idee ausarbeiten, solche Sachen. Das sind halt tatsächlich die Angebote, die ich aktuell habe, die halt alle über meine Steady-Community laufen.
Ja, gut, werde ich auf jeden Fall verlinken. Und was würdest du jetzt allen, die gerne ein Buch schreiben würden, als erstes raten? Sowohl was die Autoren- und Verlagssuche angeht, aber auch daran, über das Thema zu priorisieren, sich dran zu setzen.
Ich sage immer, ich bin die Schlechteste, die man dazu fragen kann, weil ich habe diesen Prozess nie in der klassischen Reihenfolge durchlaufen. Ich habe nie eine Agentur gesucht, sondern die Agentur kam zu mir und hat mich gefragt, ob wir miteinander arbeiten wollen. Dementsprechend habe ich da zum Beispiel auch überhaupt gar keine Tipps, wie du da am besten rangehen kannst, wenn du jetzt auf der Suche nach einer Agentur bist, weil alles, was ich letztes Jahr gemacht habe, war ein Beitrag für die Süddeutsche Zeitung zu schreiben und danach hatte ich die E-Mail von der Agentur im Postfach und wir haben uns gut verstanden, die Idee hat gefunkt und dann hatte ich eine Agentur. Also, mir ist das da an der Stelle tatsächlich durch die Arbeit, die ich sonst gemacht habe, so ein bisschen in den Schoß gefallen. Und ich glaube, das ist ehrlicherweise tatsächlich auch der allerbeste Tipp, den ich geben kann. Schreib nicht für deine eigene Schublade, sondern geh mit dem, was du schreibst, raus. Arbeite in der Öffentlichkeit. Also
Ja.
eine Kollegin von mir, die Kato Gildner, die sagt immer, also Katrin Gildner, sie heißt auf Instagram, ist die Kommunikato, die spricht immer von Working in Public. Und das ist, glaube ich, eigentlich die beste Idee oder der beste Tipp, den man einer gerade kreativen Menschen, gerade die Leuten, die kreativ arbeiten, geben kann. Kreiere wirklich in der Öffentlichkeit. Mach Insta-Postings, schreib auf Wattpad oder Archive of Our Own. Geh mit dem, was du tust, tatsächlich raus und präsentiere das den Leuten, auch bevor es fertig ist. Nimm die Leute mit in deinen Struggle, nimm die Leute mit in deinen Entstehungsprozess, erzähl von deiner Idee, zeig deine Leseproben, zeig deine Versatzstücke. Weil am Ende des Tages ist es gerade in einem Markt, der so umkämpft ist wie der Kreativmarkt, ist es manchmal einfacher, tatsächlich quasi wirklich für die Öffentlichkeit zu produzieren und dann zu gucken, was passiert, als jetzt tatsächlich quasi immer nur im stillen Kämmerlein vor sich hinzuarbeiten, für die Schublade zu produzieren und dann so still und heimlich irgendwie immer mal wieder E-Mails an Agenturen zu verschicken. Ganz ehrlich, gerade in, also wir leben in der Aufmerksamkeitsökonomie und ich selber bin ehrlicherweise wirklich, wirklich, wirklich kein Fan davon. Ich finde das wirklich schlimm, dass mittlerweile die Instagram-Followerschaft so einen großen Ausschlag darüber gibt, ob Leute Buchverträge kriegen oder nicht. Aber am Ende des Tages ist genau dieses Social-Media-Following dein größtes Kapital, wenn du auf der Suche nach einem Verlag, nach einer Agentur bist, wenn du auf der Suche bist nach Menschen, die deine Sachen lesen. Je mehr du in der Öffentlichkeit produzierst, je mehr Leute du tatsächlich mit dem, was du tust, begeistern kannst, desto größer ist auch am Ende deine Chance, tatsächlich bei Agenturbewerbung oder Verlagsbewerbung eben auch in die engere Auswahl und am Ende an den Vertrag zu kommen. Und ich glaube, das ist das, ich glaube, das ist der beste Tipp, den ich an der Stelle geben kann. Niemals einfach nur im stillen Kämmerlein zu produzieren, sondern tatsächlich wirklich loud and proud quasi, mit dem rauszugehen, was man tut. Ansonsten bin ich wirklich großer Fan davon, tatsächlich, wenn man Ideen strukturieren will, sich ganz konkret vorher zu überlegen, okay, was will ich transportieren, und wie kann ich es den Leuten so transportieren, dass sie selbst, also dass sie auch dann etwas damit anfangen können, wenn sie selbst die Lebensrealität dahinter nicht kennen. Oder wenn sie vielleicht, ne, wenn wir jetzt in der Belletristik sind, wenn sie mit dem Genre sonst nichts
Ja.
anfangen konnten bislang. Ne? Also sich auch dann zu überlegen, okay, was ist diese eine Sache, die es bräuchte, um beispielsweise aus dem, also bedienen da jetzt mal so ganz klassisch die aktuell gehypten Schubladen. Was braucht es, um aus der High-Fantasy-Leserin einen bekennenden Romantasy-Fan zu machen? Also, was ist das Element, was es braucht, damit jemand, die sonst sagt, boah, Romantasy lese ich nicht, das eigene Buch dann doch zu lesen? Und ansonsten, da bin ich dann großer Fan von Mindmaps. Ich habe, wenn ich in Ideen Strukturierungsprozessen bin, hängen hier überall große DIN A4-Blätter, auf die ich Mindmaps gekritzelt habe. Weil so denkt mein Gehirn einfach am besten.
Und du hast vollkommen recht, dieses sich zeigen, schon Leute mitnehmen, das ist heute so wichtig geworden. Das war vor 10, 20 Jahren noch komplett anders. Da konnten wir wirklich ganz für uns schreiben, dann uns bewerben. Das ist jetzt ganz, ganz anders und kostet eben auch viel Mut, viel ja, Überwindung teilweise auch, aber bietet halt auch ganz neue Möglichkeiten, die vorher eben nicht da waren. Aber du erinnerst mich da an was. Könnte ich auch mal wieder mehr machen? So, dieses Rausgehen. Ja.
Ich erlebe das tatsächlich in der, gerade auch in der englischen Buchbubble, in der Self-Publisher-Bubble da nämlich, dass wirklich dieses Rausgehen und auf Threads und auf Insta eben tatsächlich von den eigenen Projekten und Versatzstücke zeigen, dass das da nämlich noch viel, viel mehr eben dazu führt, dass man quasi auch so schon seine eigene kleine Hardcore-Fanbase hat, bevor man auch nur ansatzweise irgendwo am Verlagsvertrag ist. Da sind wir Deutschen, glaube ich, manchmal ein bisschen übervorsichtig. Und ich glaube, das tut uns gut, da ein bisschen selbstbewusster zu werden und auch diese Angst davor, dass uns irgendwo irgendwer unsere Idee klaut, tatsächlich auch abzulegen. Ganz ehrlich, ich glaube, die Gefahr, dass uns, dass irgendein Konzern auf die Idee kommt, mit unseren Geschichten Murks zu machen, ist viel größer, als dass die Autorin von nebenan unsere Idee klaut.
Da hast du recht, ja, absolut. Und ja, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank schon mal. Da waren super viele spannende Tipps und echt nützliche Sachen dabei, die ich genauso unterschreiben kann. Und ich hoffe, dass dein Buch wirklich die Gerechtigkeit bei uns ein Riesenstück voranbringt. Und jetzt nochmal abschließend, was können denn unsere Leserinnen und Leser tun, um uns als Autorinnen, Autor zu unterstützen? Also klar, ein paar Sachen haben wir schon angesprochen, aber was sind denn so Dinge, die wir dafür tun können, dass unsere, auch als Leserin, dass unsere Lieblingsautorinnen und Autoren weiter tolle Bücher schreiben können?
Also zum einen Bücher kaufen, immer Bücher kaufen, aber vor allen Dingen auch
Ja.
sprecht darüber. Also und erzählt eurer besten Freundin erzählt davon, erzählt eurer Schwiegermutter davon, erzählt der Nachbarin von nebenan davon, aber auch schreibt gute Rezensionen. Wir haben gerade, und das ist gerade auf dem deutschen Markt so ein Ding, es wird immer viel, viel schneller gemeckert, als gelobt wird. Und das heißt, im Zweifelsfall sammeln sich die schlechten
Ja.
Rezensionen auch viel, viel schneller als die guten. Wenn ihr ein Buch richtig, richtig gut fandet, dann schreibt das bei Amazon, bei Thalia, bei Hugendubel und meinetwegen auch, wenn die Person eine Google Maps, einen Google Business Eintrag hat, auch bei Google, schreibt das dahin und sagt den Leuten das, erzählt den Leuten das.
Ja.
Und teilt es auf Social Media. Und zwar im Zweifelsfall eben auch nicht nur auf eurem privaten Account, wo irgendwie nur 5 People mitgucken, sondern gerade dann, wenn ihr vielleicht auch Accounts habt, die in irgendeiner Form öffentlich sind, erzählt das, zeigt die Bücher, bei guten Rezensionen verlinkt die Autorinnen im Zweifelsfall auch wirklich gerne, damit die Leute direkt weiterklicken können quasi. Und wenn ihr ein Buch so richtig, richtig gut fandet, dann packt auch den Link um es bei Amazon oder bei Genial Lokal zu bestellen, direkt in eure Story dazu, dass die Leute wirklich gar nicht weit klicken müssen, sondern dass die auf einen Klick das Buch dann selber noch kaufen können. Das ist das Beste, was ihr machen könnt.
Da kann ich abschließend nur sagen, dass ich allen, die hier zuhören, Buch super gerne ans Herz lege. Also wirklich ganz toll. Und ja, ich hoffe sehr, dass das was verändert und bin schon super gespannt auf das nächste Buch. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben bei dir. Und ja, dann wünsche ich dir einfach alles Gute. Vielen, vielen Dank. Falls jetzt hier so ein paar Hänger waren, bitte entschuldigt die. Das lag am Internet, das heute irgendwie rumgesponnen hat. Ich hoffe, ihr konntet uns trotzdem gut verstehen. Und ja, ich wünsche euch alles Gute draußen, die ihr zuhört, und viel Mut und Erfolg bei euren eigenen Buchprojekten. Ich verlinke in den Shownotes Kelsys Angebote und auch meine. Alles Gute dir und bis bald.
Vielen lieben Dank, Daniela. Bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Shownotes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.